die Freiheit und aber auch die Verantwortung, das wurde ganz, ganz schnell für uns beigestellt. Und mein Vater hat noch nie uns in das operative Geschäft reingeredet, in welcher Funktion auch immer, sondern uns war immer ganz klar, wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir tun und auch mit den Konsequenzen davon leben.
Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Kaum ein Thema treibt die Menschen derart um wie ihre Mobilität. Kaum ein Thema ist so emotional. Die Deutschen lieben oder verachten die rollenden Statussymbole. Sie verlieren im Stau die Nerven, regen sich über steigende Benzinpreise auf, suchen verzweifelt nach Ladesäulen, empören sich über den CO2-Ausstoß von SUVs, hetzen in den sozialen Medien gegen das Tempolimit, verfluchen die Lastenfahrräder oder die Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn. Und manche hoffen, dass der ganze Stress bald vorbei ist, weil sich die Republik künftig nur noch mit Flugtaxis fortbewegt oder von autonom fahrenden E-Autos durch die Welt chauffieren lässt. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären: er provoziert in der Schule seine Lehrer, bezeichnet den kleinen Bruder als seinen besten Freund, fährt mit dem Rennrad gerne über große Berge und behauptet von sich, er sei kein Pedant, sondern nur strukturiert. Alexander Sixt hat zusammen mit seinem Bruder vor wenigen Monaten die Führung des milliardenschweren Mietwagen-Imperiums Sixt übernommen. Unter den Augen des Vaters und Aufsichtsratschefs Erich Sixt wollen die Co-CEOs eine Mobilitätsplattform bauen, die künftig vielleicht auch Flotten autonomer Autos betreibt. Hallo Herr Sixt, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Guten Tag Herr Balzli, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Herr Sixt, bevor wir uns in das Geschäft von Sixt vertiefen und Sie mir am Ende diesen Podcasts Ihren größten Traum verraten, habe ich mal eine ganz einfache Frage. Sind Sie eher der direkte oder der diplomatische Typ?
Ich glaube, das kann man unumfänglich sagen. Ich bin eher der direkte Typ.
Genau. Dazu passt ja auch die Legende aus Ihrer Schulzeit, oder? Da haben Sie mal einen Lehrer einen Zettel zugesteckt, auf dem stand, dass Sie nichts von ihm halten. Warum genau haben Sie nichts von ihm gehalten?
Und da haben Sie ganz tief in die Recherchekiste gegriffen.
Ja, ja, das muss sein vor seinem Podcast.
Ich war Schülersprecher bei uns in meinem kleinen städtischen Gymnasium hier in München. Und dieser Lehrer hatte einem schreibbehinderten Jungen nicht mehr Zeit gegeben, seine Schulaufgabe zu lösen. Und auf wiederholte Nachfrage hat er das immer noch nicht gemacht. Und dann habe ich einen Zettel zugesteckt, dass ich das irgendwie nicht gut fand. Und er hat es nicht so wohlwollend aufgenommen.
Genau, daraufhin wurden Ihre Eltern in die Schule zitiert. Hatten Sie eigentlich Angst, von der Schule zu fliegen?
Nö, also war recht gut in der Schule und so. Und ich finde, irgendwie für seine Mitmenschen einzustehen, ist doch ein ehrbares Anliegen. Und war mir eigentlich keiner Schuld richtig bewusst. Und ein bisschen revolutionär zu sein, ein bisschen gegen die Obrigkeiten aufzubegehren, ist ja ein wesentliches Element der Freiheit. Und das ist auch so das, die Erziehungsmaxime meiner Eltern gewesen. Also mein Vater kam danach zurück und hat gesagt, ich bin so stolz wie noch nie zuvor auf dich gewesen. Also es hat mir ehrlich gesagt keine Hindernisse in den Weg gelegt, ja.
Woher kommt so dieses Aufmüpfige? Weiß man, dass einem als Spross einer reichen Mietwagendynastie nichts passieren kann? Oder wurde Ihnen dieser Widerstand so ein bisschen in die Wiege gelegt?
Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, natürlich sind wir gesegnet gewesen, uns nicht über unsere berufliche und finanzielle Existenz Sorgen zu machen. Und das ist, muss man mit ganz im Gegenteil mit sehr viel Demut begegnen und eben mehr Leistung bringen und mehr Anstrengung unternehmen, mit diesem Geschenk auch behutsam umzugehen. Aber in der Tat ist mein Vater sehr stark vom Gedanken beseelt, dass unser Schulsystem natürlich noch aus dem preußischen Schulsystem herrührt, wo wir eben versucht haben, brave Beamte zu züchten, die eben zustimmen. Und ich glaube, das Wesen eines Unternehmers ist ja genau, Dinge eben stetig in Frage zu stellen und eben Entscheidungen zu revidieren. Und ich glaube, das ist was, was mein Vater von der philosophischen Grundhaltung uns mitgegeben hat, die Freiheit und die Freiheit des Einzelnen immer in den Vordergrund zu stellen, eben aber auch ohne die Freiheit des anderen damit zu belasten. Und ich glaube, die richtigen Fragen zu stellen, ist doch eins der wesentlichsten Kriterien, die einen dann am Ende des Tages auch erfolgreich machen.
Ihr Bruder Konstantin meinte mal, die Frühstücke und Abendessen in der Familie seien das beste Studium gewesen. Wie muss ich mir da vorstellen, wurde da von den Kindern schon früh eine eigene und klare Meinung eingefordert?
Absolut. Also das wesentlichste Element der Erziehung meiner Eltern war immer die Freiheit. Und uns wurde sehr schnell klar gemacht, dass es eine Freiheit auf beiden Ebenen darstellt. Auf der einen Seite die Freiheit der Kinder, das zu machen, was man selbstständig machen möchte. Eben, es gab da nicht so ein dynastisches Prinzip, wie man sich das vorstellt, dass wir unbedingt in diese Firma reinwachsen müssen, sondern dass wir eben die Freiheit haben, mit den Geschenken, die wir bekommen haben, einer hervorragenden Ausbildung, die Freiheit, unsere Zeit so einzuteilen, wie wir das möchten, dass wir da sorgsam mit umgehen, aber auch frei entscheiden können, wie unser beruflicher Lebensweg danach aussieht. Und auf der anderen Seite auch die Freiheit eben der Eltern, ganz klar darüber zu entscheiden, dass das Beste des Unternehmens im Vordergrund steht und deswegen das nicht ein Automatismus zur Folge hat, dass wir unbedingt hier in dieser Firma arbeiten und schon gleich gar nicht eine verantwortungsvolle Position hier übernehmen wollen. Und ich glaube, diese gegenseitige Freiheit hat eben zu diesem, glaube ich, ganz gelungenen Generationswechsel am Ende des Tages geführt, dass wir eben uns ganz bewusst für diese Firma, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, entscheiden durften. Und auf der anderen Seite auch wissen, dass mein Vater sich ganz, ganz bewusst für uns entschieden hat und nicht nach einem dynastischen Prinzip eben gehandelt hat. Mhm. Und ich glaube, das war für uns ein ganz, ganz entscheidender Weg, eben die Freiheit der Selbstbestimmung zu kommen.
Das hätte jetzt ein Pressesprecher nicht besser formulieren können. Ich komme nochmal zurück auf meine Frage. Familienessen, Abendessen, eigene Meinung. Gab es da auch mal Widerspruch? Haben Sie auch mal Ihrem Vater widersprochen? Er hat gesagt, ich bin da völlig anderer Meinung oder liegst du komplett falsch? Gab es diese Freiheit?
Also verständlich. Also mein Vater hat ja sich mehr in Philosophievorlesungen rumgetummelt als in BWL-Vorlesungen.
Und wie hat sich das geäußert? Mussten Sie dann Kant zitieren am Abendessen oder wie?
Natürlich ist der kategorische Imperativ immer ein Teil der Wesensstruktur meines Vaters gewesen und den konnten wir recht früh schon zitieren. Aber natürlich ist er von der grundphilosophischen Ausrichtung Popper, Hayek, aber auch die alten griechischen Philosophen war schon ganz, ganz entscheidend. Das hat uns auch unser Wertekosmos mit beigegeben. Aber in der Tat, jeder Philosoph ist ja ein Fan der Dialektik und des Streitgesprächs. Und wir haben sehr, sehr, sehr intensive Diskussionen gehabt über Philosophie, Politik. Wenn man ein junger Kerl ist, dann ist man ja eher am linken Spektrum der Politik und das irgendwann wächst sich das raus. Aber wir haben sehr, sehr intensive Streitgespräche gehabt, auch innerhalb der Familie.
An was erinnern Sie sich so? Was ist so eine Anekdote, wo Sie komplett querlagen? Bei welchem Thema?
Ich glaube, das führt zu weit. Ich glaube, so gut kann ich mich nicht erinnern. Und das geht auch immer noch so weiter. Also wir streiten und diskutieren wahnsinnig gerne über Inhalte. Wobei immer, und das, glaube ich, zeichnet uns aus, die Ratio im Vordergrund steht und eben nicht die Emotion. Denn am Ende des Tages, was vor allem das Schicksal des Unternehmens betrifft, sind wir hier in einer ganz großen Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber. Und das Unternehmen steht hier an allererster Stelle. Deswegen würde quasi persönliche Befindlichkeiten spielen hier keine Rolle. Aber jedes politische Streitgespräch ist befruchtend und macht große Freude.
Und jetzt herrschte bei der Familie Six die kollektive Depression in den letzten Monaten, in diesem Wahlkampf?
Ach,
jetzt haben Sie zu lange gewartet.
Die Depression, wieso?
Ja, ich meine, der Abstieg der Union sucht ja seinesgleichen, historisches Tief. Gab es da eine Schweigeminute in Ihrer Familie?
Ach, wir fördern ja alle Parteien des Parteienspektrums, sowohl die Union wie auch die Freiheitlichen, wie aber auch die Grünen beispielsweise. Und solange, ich fand das irgendwie ganz spannend, was der Julian Reichelt in seinem Leitartikel geschrieben hat, eben, dass es ein großes Fest der Demokratie war. Und das ist auch das Tolle, was dieses Wahlergebnis gezeigt hat, dass wir eben die Ränder der Politik eben in keine Verantwortung gebracht haben, sondern dass die Mitte der Demokratie die durchgesetzt hat. Also ich bin ehrlich gesagt recht zufrieden mit dem Wahlergebnis und jetzt eine Koalition des Aufbruchs eben entstehen kann, gleich in welcher politischen Couleur. Aber dass vor allem die Ränder der Gesellschaft hier nicht zum Zug gekommen sind, ist doch ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Das heißt, Depression kann ich überhaupt nicht verstehen.
Also Rot-Rot-Grün wäre aber schon ein Albtraum für Sie gewesen, oder?
Rot-Rot-Grün wäre nicht gut gewesen, aber auch eine Beteiligung der anderen Seiten der Ränder. Und das füllt einen natürlich schon mit Sorge, dass Teile Ostdeutschlands natürlich von der rechten Seite der Ränder befüllt worden sind. Ich glaube, da müssen wir in unserem Demokratieverständnis und auch wie wir die Bedenken der ostdeutschen Länder adressieren, auch mit den Themenstellungen, die sich hier in dem Wahlkampf gegeben haben, deutlich überdenken. Aber ich glaube, dieser Gedankenprozess hat auch in der Union eingesetzt.
Was mich wundern nimmt, Sie haben der CSU 121.381,16 Euro gespendet. Wie kommt eigentlich so ein Betrag zustande?
Wir haben allen Parteien exakt 50.000 Euro Cash gespendet, sowohl der CDU, CSU, wie der FDP, wie den Grünen. Und zeitgleich haben wir der CSU LKWs vermietet zu einem Vorteilsrabatt, und dieser Vorteilsrabatt muss leider als Parteispende ausgewiesen werden oder Gott sei Dank, wie auch immer, und deswegen kommt dieser krumme Betrag zustande.
Aber jetzt wollen Sie nicht das Geld zurück von der CSU nach diesem schlechten Wahlergebnis?
Nein.
Aber der CSU haben Sie mehr gespendet als in anderen Parteien. Warum eigentlich?
Cash nicht.
Cash nicht, aber sonst schon. In Naturalien haben Sie mehr gespendet. Ist denn CSU-Verkehrsminister ist der besser einfach als, und Sie wissen mehr über die CSU als wir? Oder warum hat die CSU mehr Spende von Ihnen gekriegt?
Das ist der Umsatz, der daraus entstanden ist. Der Kostenaufwand bei uns hält sich dabei im überschaubaren Rahmen. Also deswegen war für uns ganz wichtig, dass eben alle Parteien des Parteienspektrums den gleichen Cash-Betrag von uns bekommen haben.
Gut, also die Grünen wurden auch bedacht. Gleichzeitig hat ja Annalena Baerbock in der berühmten Sixt-Werbung tüchtig einstecken müssen. Sie verwenden ungern Eigenes, lautete der Spruch, mit dem auf die Plagiatsaffäre angespielt wurde. Was mich mal interessieren würde, gab es eigentlich schon Motive in dieser Werbekampagne, die Sie abgelehnt haben, weil Sie dachten, oh, das geht jetzt zu weit?
Ständig.
Ständig?
Ständig. Und natürlich haben unsere Werbeagenturen und ganz voran Jung von Matt, mit dem wir seit über 30 Jahren, glaube ich, eine ganz enge Beziehung führen, aber auch unsere internen Kollegen hier und teilweise auch von den Motiven der Mitarbeiter, die ganz angeregt hier Vorschläge liefern. Teilweise mussten wir sie aussortieren und teilweise konnten wir sie einfach auch nicht machen, weil wir Angst hätten von den Kollateralschäden, die dann stehen würden. Ein ganz plakatives Beispiel hatten wir natürlich, eine tolle Kampagne auch mit Trump, Mehrwach-Ansatz, aber da wollten wir die Klagewelle nicht riskieren in den USA.
Und was, erzählen Sie mal, was Sie in Deutschland nicht gebracht haben?
Also deswegen haben wir es ja nicht gebracht, sonst hätte ich es ja gebracht, wenn ich es nicht jetzt erzählen würde.
Ja, aber Sie, jetzt im Nachhinein können Sie doch sicher was erzählen.
Nein, dann würde ich ja genau das gleiche Problem fahren. Also ich glaube, wir sind schon, wir riskieren schon sehr viel. Ich glaube, das ist auch ein Wesenszeichen unseres Unternehmens allgemein, dass wir Dinge riskieren, dass wir Dinge ausprobieren und sicherlich auch am Zeitgeist uns orientieren. Und klar war Frau Baerbock sicher ein sehr prominentes Beispiel, aber wenn man so die lange Historie sieht, glaube ich, haben wir auch hier wieder das breite Spektrum der Parteienpolitik abgegriffen. Ich glaube, sogar vermehrt Unionspolitiker standen im Fokus unserer satirischen Werbung.
Aber Armin Laschet hätten Sie jetzt nicht gezeigt mit dem Spruch, lieber ein Lächeln auf der Autobahn als im Flutgebiet?
Wer weiß, vielleicht kommt noch was mit Herrn Laschet.
Könnte noch sein, oder?
Irgendwie. Könnte noch sehr gut sein.
Ja, ja, so könnte sehr gut sein. Das drängt sich irgendwie fürchterlich auf.
Apropos, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir ja nicht versuchen, eine politische Meinung hier zu vollziehen, sondern das immer im Augenzwinkern über einen ja zumeist Fehltritt eines Politikers kommentieren. Und das soll überhaupt keine politische Einflussnahme von uns sein. Deswegen betone ich ja nochmal, ich glaube, wir haben mehr Werbung mit Unionspolitikern gemacht als mit allen anderen Vertretern der Politik.
Und Herr Laschet kommt dann nächste Woche, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder übernächste?
Also, das würde der Wettbewerb gerne wissen. Wenn ich, was ich jetzt für Motive schalte, aber das tue ich unserem Wettbewerb, den Gefallen tue ich ihm nicht.
Okay, wir lassen uns alle überraschen. Apropos Laschet und Flutkatastrophe, ich meine, er wird vielleicht nicht in der neuen Bundesregierung sitzen, könnte man annehmen, aber die neue Bundesregierung wird ja vor ganz große Herausforderungen stehen, oder? Sie wird vor allem die verschärften Klimaziele erreichen müssen, was nicht ganz einfach wird. Das bedingt unter anderem auch mehr E-Mobilität, es bedingt auch höhere Benzinpreise durch die CO2-Bepreisung. Gleichzeitig verzichtet die nächste Generation immer öfter auf den eigenen Wagen. Diese Gemengelage, wie beeinflusst eigentlich die das Geschäftsmodell von Sixt?
Also allgemein glaube ich, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit sicherlich an der Vorfront bieten, weil wir bieten ja eine Alternative zum persönlichen PKW. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt. Über 30% unserer öffentlichen Parkräume wird ja momentan noch von parkenden LKWs, parkenden PKWs okkupiert. Das Auto ist mit Abstand das schlecht ausgenutzte Asset auf der Welt. Mit 1% wird es im Schnitt gefahren. 23 Stunden steht es an der Straße rum. Und ich glaube, der wesentlichste Ansatz ist, dass wir eben versuchen, mehr Menschen in das gleiche Auto zu bekommen. Ich glaube, da sitzen wir ja mit unserem Produktangeboten, wo wir eben Mietwagen, Carsharing, Ride-Hailing-Dienste, Scooter und sonstige Mobilitätsformen auf einer Plattform bündeln, genau auf dem richtigen neuralgischen Punkt, den Kunden eben eine Alternative zum eigenen Auto zu bieten. Das heißt, das ist für uns ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das sieht man auch, hat wahrscheinlich den nachhaltigsten Einfluss auf die CO2-Bilanz. Zum anderen fördern wir natürlich die Elektromobilität um zwei Dimensionen. Erstmal haben wir vor knapp 2 Wochen beschlossen, knapp 50 Millionen Euro in den Aufbau der eigenen Ladesäuleninfrastruktur zu investieren, den wir auch teilweise dem öffentlichen Raum zugänglich machen. Und zum anderen sehen wir uns natürlich als Enabler für die Elektromobilität, denn das Entscheidendste ist ja, dass wir die Leute von der Reichweitenangst oder den sonstigen Bedenken, die ein Elektroauto mit sich bringt, überzeugen können, dass es eben kein Problem darstellt. Und eben, wir sehen durch die empirischen Umfragen, die wir machen, auch mit externen Instituten, dass eben das Mietwagenerlebnis wahrscheinlich das entscheidendste Kriterium für die Kaufentscheidung ist. Sogar
weil
noch
die Leute
wahrscheinlich
Probe fahren sozusagen.
Exakt, oder? Ja. Exakt. Und zwar für einen längeren Zeitraum und eben ohne, dass ein Verkäufer neben ihm sitzt und das Auto eben erleben können. Und deswegen sehen wir uns sehr stark als Enabler der Elektromobilität, den Kunden das Elektroauto näher zu bringen und auch erlebbar zu machen.
Ich meine, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, die Sixt App, die bietet heute ja sehr viel an, auch Elektroroller. Was ist denn da alles noch denkbar in Zukunft? Also binden Sie am Ende auch noch Bahn, Bus und Flugtaxis ein oder was sind Ihre Pläne auf dieser Plattform?
Also allgemein muss man sagen, wir haben in den letzten 10 Jahren eine wirkliche Transformation unseres Geschäftsmodells erlebt. Wir haben knapp vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, hier 2009, den überwiegenden Anteil unseres Umsatzes in Deutschland erwirtschaftet, im Wesentlichen mit dem Themenbereich Automietung. Mittlerweile sind wir beim Umsatzanteil in Deutschland nur bei knapp 20-25% angekommen. Also 75% des Umsatzes wird im Ausland erwirtschaftet und eben mit einem recht holistischen Produktportfolio. Und der Gedanke dahinter war, dass wir vor allen Dingen sehen, dass ja Carsharing und Automietung im Prinzip das gleiche Produkt ist. Sie haben im Prinzip ein Auto, was sie eben mieten und wie wir sagen, wir maximieren den Yield da drauf, also quasi wie viel Euro pro Minute oder pro Kilometer wir eben auf diesem Auto erwirtschaften können. Das heißt, für uns ist Carsharing und Automietung im Prinzip das Gleiche und deswegen war das für uns die logische Konsequenz, als wir DriveNow verkauft haben, im Prinzip die zwei Produktangebote nicht unter verschiedenen Brands, nicht mit verschiedenen Flotten, nicht bei verschiedenen Produkten, sondern eben unter einer App zusammenzuführen. Das war das Erste. Und das Zweite, was wir eben festgestellt haben, da kann ich mich sehr gut erinnern an eine Anekdote, ich bin einmal vom Potsdamer Platz rüber zum Pariser Platz gelaufen, habe mal gezählt, wie viele Mobilitätsangebote sich denn dort tummeln, ja. Und da waren dann irgendwie 13 bis 14 Anbieter, vom Tretroller bis zum Fahrrad und was sonst noch was. Und überall musste ich mich mit meinem eigenen Login, mit meinen Kreditkartendetails überall wieder neu hinterlegen. Und ich glaube, wenn wir den Menschen eine echte Alternative zum Auto bieten müssen, müssen wir es vor allen Dingen den Leuten einfach machen. Deswegen war die Idee mit unserer Sixt-One-Plattform, eben unseren Kunden mit einem Login, nämlich dem Sixt-Login, mit einem Payment-Details, also ich muss nicht jeweils meine Kreditkarte hinterlegen, Zugang bringen zu mehreren Formen der Mobilität, die wir zwangsläufig nicht selber betreiben müssen. Denn zum Beispiel sehen wir es ja, dass vor allen Dingen im Ride-Hailing-Bereich, also wo sie eben ein Taxi mieten oder einen Fahrer mieten, das von den Unit Economics, also von den betriebswirtschaftlichen Faktoren, sehr schwierig profitabel zu betreiben ist. Aber wir zeitgleich gemerkt haben, dass wir den Kunden dieses Angebot machen müssen. Deswegen sind wir zu der Idee gekommen, dass wir all diese Anbieter eben auf unsere Plattform geben, ihnen damit den Zugang zu unseren 20 Millionen Kunden bieten, aber unseren Kunden wiederum Zugang zu diesen Mobilitätsdiensten, ohne die selbst zu erbringen zu müssen. Und das war ehrlich gesagt ganz erfolgreich. Wir haben das im Februar 2019 gelauncht und hatten dann im Dezember 2019 bereits über 3 Millionen Euro Umsatz am Tag mit diesen Dienstleistungen, bevor dann die Corona-Krise schließlich gekommen ist.
Sie haben es schon erwähnt, autonom fahrenden Autos sind in der Planung. Wann kommt denn die von Sixt verwaltete Flotte autonom fahrender Autos? Was glauben Sie? Wann kommt sowas
also
im Daily Business?
Also wir werden nächstes Jahr in München im Laufe des nächsten Jahres, wahrscheinlich eher in der zweiten Jahreshälfte, mit 20 bis 25 auf vollautonomen Fahrzeugen in München hier starten. In der ersten Phase noch mit dem Safety Driver, bis wir die Regulatorik endgültig geklärt haben. Und sobald die Regulatorik geklärt ist, dann als volle autonome Autos, wo eben kein Safety-Fahrer mehr in dem Fahrzeug sitzt.
Aber das passiert jetzt nur in München. Wann würden Sie denn das auf ganz Deutschland ausrollen?
Wir wollen es in 20 bis 25 europäische Metropolen ausrollen. Da sind wir sehr stark abhängig von der Regulatorik, nicht von der Technik.
Und das heißt, so was für ein Zeithorizont muss ich mir da vorstellen?
Da müssten Sie wiederum die jeweiligen Verkehrsminister fragen. Da habe ich leider wenig Einfluss.
Aber Herrn Scheuer kennen Sie sicher sehr gut. Mit dem können Sie ja schon mal reden oder konnten Sie schon mal reden.
Also Herr Scheuer hat in der Tat, glaube ich, einen ganz wesentlichen Meilenstein gesetzt, nämlich dass Deutschland und vor allen Dingen München ja genau Vorreiter für das Thema autonomes Auto werden konnte und den gesetzlichen Rahmen gesetzt dafür, dass wir eben als Deutschland wieder Technologieland werden können und eben autonome Autos auf die Straße geschickt wurden. Das finde ich ehrlich gesagt einen sehr, sehr, sehr bemerkenswerten Schritt, der uns auch in der Positionierung von Deutschland als Technologieanbieter sicherlich helfen wird.
Aber jetzt nochmal, wenn Sie sagen 20 bis 25 Meter Metropolen wollen Sie so ein Modell ausrollen, da müssen Sie ja intern müssen Sie mit irgendwelchen Szenarien rechnen. 5 Jahre, 10 Jahre, was muss ich mir da vorstellen?
Also ich glaube, es ist eher eine Frage von 5 Jahren als von 10 Jahren.
Und wie sieht es mit der Technologie aus? Ich meine, Sie brauchen ja auch den Mobilfunkstandard 5G. Ich meine, wenn Deutschland im Qualitätsverständnis Mobilfunkstandard so weitermacht wie heute, dann könnte es noch schwierig werden, oder?
Absolut. Und ich glaube, das ist sehr stark, dass wir den Mobilfunkunternehmen auch die wirtschaftliche Freiheit geben, in den Ausbau der Netzinfrastruktur zu investieren, anstatt die Lizenzen teuer vom deutschen Staat zu kaufen. Ich glaube, da würden uns allen wahnsinnig helfen in Deutschland, dass wir diesen Mindshift auch hinbekommen.
Wie geht's eigentlich Ihnen persönlich? Haben Sie keine Angst, sich in ein autonom fahrendes Auto zu setzen? Das ist ja technisch eine ziemlich komplexe Aufgabe, bei der schon einiges schiefgegangen ist.
Ich habe keine Angst. Ich bin letzte Woche erst damit nochmal zum IAA-Messegelände gefahren und ging absolut reibungslos.
Okay, das müssen Sie ja jetzt sagen, weil neben Ihrem Bett steht ja eine große Uhr, die Ihre durchschnittliche restliche Lebenszeit angibt. Die wollen Sie ja nicht unnötig verkürzen. Also müssen Sie darauf vertrauen, dass die Technik funktioniert. Stresst es Sie eigentlich nicht, mit dieser Uhr die eigene Vergänglichkeit dauernd vor Augen zu haben?
Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ja am Ende des Tages, und deswegen bin ich dankbar, dass Sie mir Ihre Zeit schenken, ist doch das wertvollste Gut, was wir haben, eben die Zeit. Und damit sorgfältig umzugehen, ist doch einer der wesentlichsten Punkte, wie wir Dinge eben bewerkstelligen können. Ich wüsste nicht, wie eine Welt aussieht, wo wir eben im unendlichen Zeitraum agieren können und der Sense of Urgency würde auf jeden Fall nicht entstehen. Und wie ich ja schon eingangs gesagt habe, ich bin gesegnet worden mit ganz vielen Geschenken von meiner Familie und den Möglichkeiten, dieses tolle Unternehmen jetzt weiterzuentwickeln. Und da will ich schon das meiste draus machen. Deswegen stresst es mich gar nicht, ehrlich gesagt.
Echt? Aber es ist so ein Countdown auf den Tod, oder? Ich meine, irgendwann mal, ich meine, in Ihrem Alter ist es noch relativ jung, aber wenn es dann ein bisschen eng wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass man die Uhr dann irgendwann wegstellt. Man will es vielleicht dann nicht mehr sehen, oder? Könnte das sein?
Oder positiv gedacht, man blickt zurück und sagt, eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen.
Sie haben ja eine riesige Bucketliste, das hängt ja ein bisschen damit zusammen. Was steht da eigentlich alles drauf? Was wollen Sie unbedingt machen noch in dieser Zeit? Was sind Ihre größten Meilensteine, die Sie planen?
Also ich glaube, das Größte und was mich am meisten umtreibt, ist sicherlich der Fortbestand dieser Firma. Wir hängen dort wirklich mit absolutem Herzblut dahinter. Das ist unsere weit weg nicht nur von unserer beruflichen Existenz, sondern das ist unser Lebensinhalt auf ganz, ganz vielen Dimensionen. Und die Möglichkeiten, die wir haben, das voranzutreiben, das ist das, was mich am allermeisten beschäftigt. Von den kleinen Details bis hin zu den großen strategischen Fragestellungen. Und ich habe 3 Kinder, die quasi mit dem gleichen freiheitlichen Gedanken auszurüsten, dass sie frei sind, ihre Entscheidung was zu machen. Das sind so meine 2 ganz, ganz, ganz großen Themen. Wenn ich dann noch Zeit habe, kümmere ich mich um meine kleinen privaten Herausforderungen, die ich so gerne noch meistern möchte.
Aber Sie haben wirklich so eine Liste? Also das?
Ja.
Das haben Sie.
Ja.
Das klingt ja nach einem sehr strukturierten Leben, also schon beängstigend strukturiert. Geben Sie auch dem Zufall eine Chance eigentlich in Ihrem Leben?
Total. Die Zukunft gehört uns ja nicht. Die Vergangenheit ist weg. Das Einzige, was entscheidet, ist das Hier und Jetzt. Und da muss man das meiste draus machen.
Ich meine, Ihr Bruder gilt ja eher als chaotisch. Sie sind eher der Listentyp und
ist das so?
Strukturiert. Das habe ich so gelesen. Und was ich mich frage, die beiden Charakteren, passen die perfekt zusammen für eine meist zum Scheitern verurteilte Doppelspitze? Warum sollte das bei Ihnen funktionieren?
Das wird ja meistens als Argument gebracht, dass die meisten Doppelspitzen scheitern. Ich kenne jetzt wenig Brüderpaare, ehrlich gesagt, weil es ja schon eine sehr einzigartige Konstellation ist. Zum einen muss man sagen, habe ich mir meinen Co-CEO ja über Jahrzehnte jetzt anschauen können. Also ich wusste relativ genau, auf was ich mich da einlasse.
Und im Tennis verlieren Sie, stimmt das?
Im Tennis verlor ich, ja.
Verlor jetzt, ich, Sie haben aufgeholt.
sage so, er hat sich selbst aus dem Rennen genommen, er hat eine Schulterverletzung und kann nicht mehr spielen. Das,
aha,
heißt,
das ist natürlich praktisch, okay.
Ja, absolut, ja. Aber es ist in der Tat so, ich habe mit meinem Bruder natürlich meine ganze Jugend verbracht. Wir haben im Studium zum Leidwesen unserer gegenseitigen Frauen auch die Wohnung geteilt. Wir teilen uns hier im Büro, was Sie leider nicht sehen können, immer noch den gleichen Schreibtisch. Und ich glaube, das ist doch das Außergewöhnlichste, dass wir eben entgegen wahrscheinlich zu einem anderen Vorstandsvorsitzendenpaar eben in der Lage sind, also zum einen, dass wir natürlich auf der Kapitalseite miteinander untrennbar verflochten sind, denn wir sind ja nicht nur Vorstandsvorsitzende, sondern auch auf der Kapitalseite miteinander verwoben, und das diszipliniert natürlich extrem. Zum anderen haben wir die Demut vor dem Unternehmen von unseren Eltern gelernt, und zum dritten kennen wir uns einfach schon seit Jahrzehnten. Das heißt, ich glaube, das wird nicht scheitern. Ja.
Ist es sonst blindes Vertrauen? Gemacht.
Absolut blindes Vertrauen.
Und was ist Ihre Schwäche und seine Stärke und umgekehrt? Also warum ergänzen Sie sich so gut?
Also ich glaube, das ist schon mal thematische Unterschiede. Also mein Bruder ist ja historisch, kommt er ja eher aus dem Vertriebssegment und vor allen Dingen aus dem E-Commerce-Segment. Da bin ich vielleicht nicht so stark. Und ich komme eher aus der Finanzwelt und aus den Zahlenwelten. Und ich glaube, das sind komplementäre inhaltliche Funktionen. Und auf der charakterlichen Seite ist mein Bruder ein super kreativer Kopf, der aber auch mit einer unfassbaren Liebe zum Detail den Dingen auf den Grund geht und sich genau überlegt, warum ich wie viel Conversion verliere jetzt, wie das der Datepicker, also quasi die Datumsauswahl unserer Webseite gemacht wird. Und da kann er mit ganz viel Liebe und Hingabe sich da stundenlang drum kümmern und finde es bewundernswert. Und ich hingegen bin vielleicht ein bisschen stärker, so was prozessuale oder finanzielle Themen betrifft. Aber das ist am Ende des Tages nicht ich, der das bewerten soll, sondern die Leute, mit denen wir jeden Tag arbeiten dürfen.
Spielt das unterschwellig noch eine Rolle, wenn man der ältere Bruder ist?
Nein.
Das merkt man nicht mehr.
Nein.
Weil früher ich nehme an, Sie haben sich auch ab und zu geprügelt als Kinder, da haben Sie sich immer gewonnen, nehme ich an, oder?
Ach, das Gott sei Dank oder leider nivelliert sich das ja relativ schnell.
Wie oft redet eigentlich Ihr Vater, der ja in 50 Jahren aus einem eher kleinen Mietwagenunternehmen einen ganzen Konzern gebaut hat und seit wenigen Monaten Aufsichtsratschef ist, wie oft redet er Ihnen noch ins operative Tagesgeschäft rein?
Also operative Tagesgeschäft nicht. Und wir haben ja schon, das ist ja nicht eine Entwicklung, die wir jetzt im letzten Jahr vollzogen haben, sondern das ist ja eine Entwicklung, die sich hier die letzten 10 Jahre dargestellt hat. Also 2015 habe ich schon den Großteil der Ressorts, die mein Vater ursprünglich begleitet hat, durfte ich übernehmen, ein Ressort davon mein Bruder. Das heißt, es ist schon eine Evolution da gewesen, anstatt eine Revolution, die wir hier durchgeführt haben. Und aber bei großen strategischen Fragestellungen, zum Beispiel momentan kümmern wir uns sehr stark über die Einkauf von Fahrzeugen, ist er natürlich ein ganz herausragender Ansprechpartner. Ich glaube, er hat mehr Automietungserfahrung wie alle Vorstände der anderen über Automieter gemeinsam. Und dieses Wissenspotenzial und Erfahrungsschatz abzugreifen, ist unfassbar wertvoll. Und da kann ich so viele Analysen auf meinem kleinen Excel bauen, wie ich will. Am Ende des Tages schaut er auf die Zahlen und kann das aus dem Bauch heraus schon relativ schnell Dreisatzzusammenhänge herstellen, die meistens ziemlich genau in der Wahrheit sind. Ja. Und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten, und ich kann da jeden Tag noch von lernen.
Aber nervt das nicht total, dass der Alte in Anführungszeichen immer noch mitredet, dass man nicht ganz selbstständig ist, dass man eigentlich immer noch Papa fragen muss?
Also ich muss ihn nicht fragen für das operative Geschäft, das ist schon lange nicht mehr, und das ist auch wieder das Wesen der Freiheit. Also ich kann Ihnen eine lustige Anekdote geben, ganz am Anfang meiner beruflichen Karriere gab es ja sowas wie Drive Now, da haben wir das, ich kam ja von einer Unternehmensberatung zu Sixt und habe das ganz reißbrettartig vorbereitet mit Businessplan und allem drum und dran und habe ihm vorgestanden und habe gesagt, pass auf, würdest du es machen? Und er hat gesagt, so, am Ende des Tages musst du das entscheiden, wenn es gut läuft, läuft es gut, wenn nicht gut, bist du wieder raus hier. Und ich glaube, die Freiheit und aber auch die Verantwortung, das wurde ganz, ganz schnell für uns beigestellt, und mein Vater hat noch nie uns in das operative Geschäft reingeredet, in welcher Funktion auch immer, sondern uns war immer ganz klar, wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir tun, und auch mit den Konsequenzen davon leben. Das heißt, dieses Reinquatschen, wie man sich das so von außen vorstellt, das war nie so unser Thema hier.
Ihr Vater wechselte ja nahtlos ohne Cooling-Off-Periode vom CEO-Sessel in den Aufsichtsratschef-Sessel. So für Corporate Governance-Experten ist das ja wie Steinzeit. Verwaltet sich da ein Familienclan auf Kosten der Minderheitsaktionäre selbst?
Deswegen hat ja gerade der Gesetzgeber diese Cooling-Off-Periode für Familienunternehmen eben gerade nicht gesetzt. Das wäre ein unfassbarer Verlust an Knowledge und Kontinuität. Also nochmal, mein Vater hat mehr Automietungserfahrung als alle CEOs der Automieter zusammen. Das nicht als wertstiftend mit einzubringen, da erschließt mich das rational überhaupt nicht.
Aber das würde ja jeder CEO behaupten, der in den Aufsichtsratschef-Sessel wechselt, der würde sagen, er hätte so viel Know-how, das darf nicht verloren gehen. Aber es geht ja um Corporate Governance, also es geht ja um eine gewisse Kontrolle, Check and Balance, das ficht ja, sie nicht an.
Es gibt wenig Aufsichtsratsvorsitzende und es gibt auch wenig CEOs, die so fundamental mit dem Schicksal und der Ergebnisqualität des Unternehmens verbunden sind. Das dürfen wir nicht vergessen, wir sind ja zeitgleich noch mehr als Aktionäre. Das heißt, dass wir handeln ja am Ende des Tages ja sowohl aus der Sicht des Vorstandsvorsitzenden, aber auch aus der Maximierung des Shareholder Values heraus. Und ich glaube, ein mehr disziplinierendes Element wie das gibt es ja gar nicht mehr, oder?
Das hat was, aber die Minderheitsaktionäre denken auch so. Das sind alle zufrieden.
Deswegen wurden wir ja mit überwältigender Mehrheit entlastet, sowohl Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzender.
Gut, bei einem Mehrheitsaktionär ist es auch natürlich kein
Aber Unglück. Weit über die Stimmen unserer eigenen Anteile hinaus.
Wenn wir die letzten 10 Jahre mal Revue passieren.
By the way, sogar die Schutzvereinigung der Kleinaktionäre und die Schutzvereinigung der Minderheitsgesellschaften haben ja sowohl auch diesem Wechsel eben zugestimmt.
Wenn wir die letzten 10 Jahre Revue passieren lassen, hat sich der Umsatz, grob gesagt, glaube ich, verdoppelt. Der Gewinn vor Steuern ungefähr verzwanzigfacht. Wenn Sie jetzt in die Zukunft gucken, können Sie dieses Tempo halten?
Wir sind natürlich ein Zykliker. Das hat man zweifelsohne an der Corona-Krise und unserer Ergebnis- und Umsatzentwicklung hier gesehen. Hier sind wir natürlich sehr stark abhängig von den ökonomischen Rahmenbedingungen. Aber wir sehen, glaube ich, sehr, sehr starke Wachstumspotenziale für unser Unternehmen in wahrscheinlich 3 Dimensionen. Zum einen natürlich im Ausbau unseres US-Geschäftes. Der US-Markt hat ein Marktvolumen von knapp 30 Milliarden US-Dollar und ist damit fast 3-mal so groß wie der europäische Markt. Von diesen 30 Milliarden sind wiederum knapp 15 Milliarden an den Top 50 Flughäfen. Das heißt eine relativ hohe Marktkonzentration an relativ wenig neuralgischen Positionen. Und hier haben wir die letzten 5-6 Jahre deutliche Wachstumsinitiativen gesetzt. Wir sind jetzt in Miami beispielsweise unser erster Standort im letzten Monat sogar jetzt Nummer 1 geworden vor allen anderen US-amerikanischen Anbietern.
Da haben Sie auch profitiert von der Insolvenz von Hertz, glaube ich, oder?
Auch, ja, sicherlich. Wir haben an der, sagen wir mal, wenn man Nummer 1 wird, muss man zum einen selber was, glaube ich, richtig machen und zum anderen sicherlich auch von der Schwäche der anderen profitieren. Ich glaube, das bedingt sich immer gegenseitig. Aber ich finde es irgendwie wahnsinnig bemerkenswert, dass wir als kleines deutsches Unternehmen hier jetzt die Marktposition Nummer 1 an einem der größten Vermietstandorte der Welt innehaben, wohlgemerkt, obwohl wir kein Inbound-Geschäft haben, weil die Europäer dürfen ja nicht nach USA reisen. Bis heute nicht, sondern das wird sich wahrscheinlich erst im November wieder auspendeln. Und wir haben auch weitere Stationen dazugekauft. Also wir haben die Insolvenz anderer Wettbewerber genutzt und haben die Flughafenstationen von denen übernommen, beispielsweise die New Yorker Flughäfen. Das klingt jetzt so homöopathisch, aber wenn man die New Yorker Flughäfen sich anschaut, hat es ungefähr so ein Marktvolumen von der Größe von Österreich, Schweiz und Süddeutschland zusammen. Hier haben wir schon Marktanteile weit über 5% erreicht und ich glaube, das war eine ganz, ganz entscheidende Fragestellung und das ist auch, glaube ich, einer der Wesenskriterien, wie wir mit Krisen im Allgemeinen umgehen, sowohl 2009, aber jetzt auch in dieser Krise als solches, natürlich auf der einen Seite unser Geschäft zu rekalibrieren, aber auf der anderen Seite auch ganz, ganz deutlich auf Wachstum zu setzen. Und wir haben ja mitten in der Krise eben diese Akquisition vorgenommen, die sich jetzt schon ganz deutlich auszahlen.
Gibt es eigentlich weiße Flecken auf der Weltkarte, die Sie noch füllen wollen unbedingt? Also wo Sie glauben, das ist hochprofitabel, da müssen wir noch rein?
Wir unterscheiden die Welt in sogenannte Corporate-Märkte, da wo wir mit eigenem Geld, eigenen Autos, eigenen Operations agieren und Franchise, wo wir eben unseren Namen geben und die IT-Systeme und unsere Know-how und Marketing und den Zugang zu unserem Netzwerk eben einbringen. Wir haben alle Märkte der Welt mit einem oder dem anderen Modell besetzt. Für Corporate haben wir knapp 85% des gesamten Marktvolumens weltweit sind eben in diesen Corporate-Märkten. Da gibt es noch so 1-2 Whitespots, die man sich überlegen kann, ob man aus dem Franchise einen Corporate-Markt macht. Aber das müssen wir schauen. Aber wir wollen jetzt erstmal unseren sehr starken Fokus eben auf dem Ausbau des USA-Geschäftes legen, auf den weiteren Ausbau unseres Europageschäftes und auch ganz explizit weiter in Deutschland investieren, wo wir auch Whitespots sehen. Zum Beispiel gibt es bestimmte Städte in Deutschland, wo wir für unser Empfinden noch unterrepräsentiert sind.
Zum Beispiel?
Obwohl wir hier schon deutlicher Marktführer sind. Ja, ganz plastisch nehmen Sie sich eine Stadt wie Hamburg. Wir haben in München knapp 30 bis 40 Standorte, in Hamburg vielleicht 10. bei ungefähr gleicher Einwohnerzahl. Da sehen wir auf jeden Fall schon mal deutliche Lücken, die wir noch schließen können. Aber auch in anderen kleinen regionalen Standorten wollen wir sicherlich noch weiter investieren.
Jetzt ändert sich ja für Sie das Wettbewerbsumfeld, weil zum Beispiel ein Autohersteller wie Volkswagen hat jetzt Europcar übernommen und macht Ihnen jetzt da neu Konkurrenz. Wie genau wird Sie das treffen? Wie viel Sorge macht Ihnen das oder lässt Sie das kalt?
Also, dass ein Autohersteller einen Autovermieter besitzt, ist ja nichts Neues. Also Europcar gehörte mal Renault, dann gehört es Volkswagen, dann wurde es verkauft, dann wurde es wieder gekauft von Volkswagen, dann wieder verkauft und jetzt sind wir quasi im vierten Zyklus. Und sagen wir mal, der langfristigen Unternehmensentwicklung, wenn ich jetzt mal die Historie bemühen darf, hat es jetzt nicht unbedingt geschadet. Ich glaube, ganz im Gegenteil, uns verbindet mit allen Autoherstellern eine ganz, ganz lange, langfristige Partnerschaft. Und ich glaube, der Markt ist so groß, dass wir uns da nicht ins Gehege kommen. Und darf nicht auch vergessen, Europcar zielt eine ganz, ganz andere Kundengruppe und ein ganz anderes Kundensegment ab. Sie sind sehr stark auf dem Corporate-Segment unterwegs, sind sehr stark in dem Low-Cost, High-Volume-Geschäft drin, durch die Akquisitionen, die sie gemacht haben mit Goldcar, Buchbinder, Fox, und wollen eben sehr stark über Masse wachsen. Wir hingegen haben einen ganz anderen Sweet-Spot. Wir wollen eben sehr stark auf dem Premium Hochtechnologiesegment unterwegs sein. Das heißt, unsere Kundengruppen überschneiden sich dort nicht dramatisch, ehrlich gesagt.
Aber so als Volkswagen-Tochter kriegt da Europcar nicht viel schneller die Neuwagen, die jetzt gerade wegen Chipkrise ein bisschen Mangelware sind?
Also allgemein muss man sagen, dass die Neuwagenzulassungen in Deutschland in 2021 um knapp 25% zurückgegangen sind. Unsere Neuwagenzulassungen, insgesamt unsere Flotte, ist lediglich um 14% zurückgegangen. Das heißt, wir haben, glaube ich, unsere hervorragende Beziehung mit den OEMs auch genutzt, unsere Marktanteile bei den OEMs weiter auszubauen. Und ich glaube, das wird sich auch zukünftig so darstellen. Denn am Ende des Tages ist es ja nichts anderes auch wie ein Marketingkanal für den Hersteller. Und ich glaube, gerade unsere Positionierung eben in dem Premium-Segment, in dem hochmargigen Segment, sind wir ein sehr, sehr attraktiver Marketingkanal auch für den Hersteller.
Und das trifft auf alle Marken so, egal ob BMW, Volkswagen oder Mercedes, sie kriegen die Autos, die sie wollen.
Aktuell sehen wir keine Engpässe, wie sich das 2022 darstellt. Wird sicherlich Engpässe geben. Das sehen wir ja auch schon im dritten und vierten Quartal bei den anderen Autovermietern. Und das ist eine Frage, wie lange diese Chipkrise sich darstellt. Das wiederum, muss man auch sagen, wird, wenn man dem Markt halt glaubt, natürlich auch zu einer höheren Preisstruktur führen. Und da sind wir jetzt noch ein bisschen unschlüssig, wie sich das nächstes Jahr darstellen wird. Aber es wird auf jeden Fall weniger Autos im Automietmarkt und natürlich auch im gesamten Automietmarkt vorherrschen.
Ja, Sie haben es schon angetönt, ich meine, nach dem Corona-bedingten Winterschlaf Ihrer Firma hat die Nachfrage jetzt wieder massiv angezogen und Sie haben die Preise ja auch massiv erhöht im zweistelligen Bereich. Geben Sie uns doch mal einen Insider-Tipp, an welchem Wochentag und zu welcher Zeit ist es eigentlich am teuersten bei Ihnen, ein Auto zu mieten?
Das ist eine unfassbar komplexe Fragestellung, denn der Preis bemisst sich ja an unzähligen Variablen. Also wo mieten Sie, für welche Dauer mieten Sie, wo sind Sie gerade, welche Kategorie buchen Sie. Also im Allgemeinen empfiehlt es sich natürlich immer, möglichst weit im Voraus zu buchen, wenn man schon weiß, was man mit, und auch natürlich von dem Prepaid-Produkt Gebrauch zu machen, dann wird man sicherlich den besten Preis bekommen. Aber im Allgemeinen muss man sagen, wenn man sich zur Preisstruktur als solches, wenn man sich das mal in einer langen Zeitreihe sich ansieht, sind die Flugpreise in den letzten 10 Jahren um 30% gestiegen, die Preise für Hotelübernachtungen sind um 40% gestiegen und die Preise für Mietwagen sind im gleichen Zeitraum, glaube ich, um knapp 5% gefallen. Das heißt, was wir jetzt auch sehen, ist nicht nur ein struktureller Effekt infolge der Corona-Pandemie und infolge der Chipkrise, sondern ist sicherlich auch ein Nachholeffekt, weil viele der Wettbewerber von uns eben durch ihre Low-Cost-Strategie gemerkt haben, dass dieses Geschäftsmodell eben nicht nachhaltig ist. Nichtsdestotrotz, nicht allein deswegen sind allein schon zwei der Wettbewerber, sowohl Hertz wie eben auch Europcar, durch ein insolvenzartiges Verfahren gehen mussten, die genau eben auf diese Niedrigpreisstrategie gesetzt haben. Und wir im Gegensatz haben eben auf Premium, guten Service, gute Dienstleistungen, eine wirkliche Premium-Position gesetzt und haben uns dadurch, glaube ich, ganz gut durch die Krise gemacht. Und wenn man das mal auch in der langen Zeitreihe sich ansieht, haben wir zwar nur deswegen 14% vom Gesamtmarkt, aber knapp eben 50% der gesamten Gewinne 2019. Und wenn Sie die Gesamtgewinne sich in den letzten 10 Jahren anschauen, sind wir bei fast allen Gewinnen der öffentlichen notierten Gesellschaften, haben wir fast 100% der Gewinne vereinnahmt.
Aber wenn ich das jetzt zusammenfasse, bedeutet das, es wird weitere Preissteigerungen geben bei Sixt in den nächsten Monaten?
Wir sind jetzt, glaube ich, auf einem kalibrierten Niveau. Es kommt immer sehr stark abhängig davon, wie rational und irrational sich die Wettbewerber verhalten.
Aber es könnte nächstes Jahr noch teurer werden.
Also wir gehen momentan davon aus, dass momentan das Niveau auskalibriert ist.
Mhm. Sie haben mal irgendwann dementiert, dass es auch nutzerindividuelle Preise geben wird. Also so das berühmte Beispiel, wer aus dem Chanel-Shop kommt, muss mehr zahlen als der, der aus Aldi, bei Aldi rauskommt. Bleibt das in Zukunft auch so, dass wir nie individuelle Preise geben?
Also Preise für den Einzelnutzer mit Sicherheit nicht. Das Beispiel, was ich damals zitiert habe, wo ich leider ein bisschen missverstanden. Ich habe gesagt, wer in der Maximilianstraße ein Auto mietet, könnte wahrscheinlich einen höheren Preis zahlen als der im Gewerbegebiet in Garching am Wochenende, wo eben gar kein Traffic momentan ist. Ja. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass Sie für einen Flug in den Sommerferien in Mallorca wahrscheinlich ein bisschen mehr zahlen als an den Randzeiten nach Paderborn. Ist, glaube ich, erschließt sich jedem und genau das wird sich auch weiter darstellen. Also wir preisen auf Basis der Verfügbarkeit und auf Basis der Nachfrage und sicherlich nicht auf den Einzelnutzer konkret.
Wir haben jetzt viel über die Zukunft geredet und Sie haben es vorher auch schon ab und zu mal angedeutet. Haben Sie eigentlich manchmal die Sorge, dass Sie zusammen mit Ihrem Bruder den Ansprüchen der Familie nicht genügen oder vielleicht gar die Angst, so ein riesiges Lebenswerk Ihres Vaters, Großvaters etc. durch Fehlentscheide zu gefährden? Hat man da ab und zu plötzlich so einen Moment of Respekt, wo man sich sagt, ui, hoffentlich machen wir das richtig?
Respekt habe ich immer. Ich habe vor allen Dingen Respekt vor dem Schicksal des Unternehmens und den Leben, die diesem Unternehmen ja zugeordnet sind, den vielen, vielen tausend Mitarbeitern, die wir hier haben. Und das ist schon eine ganz, ganz gewaltige Aufgabe, vor der ich stehe, der ich mit viel, viel Demut und Respekt gegenübertrete. Aber Angst, das ist ein ganz schlechter Ratgeber. Angst lähmt. Und am Ende des Tages, wenn ein, glaube ich, toller CEO hat das mal gesagt, was ist die Job Description eines CEOs? Und er sagt, I take bold bets. Und am Ende des Tages sind wir dafür da, dass wir natürlich schon strategische Entscheidungen treffen, die weit in die Zukunft gehen. Und da muss man schon mit einer gewissen Portion natürlich Respekt, Demut gegenüberstehen, aber auch natürlich mit ein bisschen Wagemut. Und ich glaube, das wollen wir genauso fortsetzen. Aber natürlich ist das Schicksal des Unternehmens unsere Hauptpriorität. Und nochmal, dadurch, dass ich ja Mehrheitsaktionär auch bin, gemeinsam mit meinem Bruder, sind wir natürlich immer an der Maximierung des Gewinns und natürlich an der Langfristigkeit des Unternehmens incentiviert. Und das wiederum auch im Vergleich zu den Wettbewerbern sehen Sie ja, dass die ja eben, um diese Low-Cost-Strategie durchzusehen, eben viele, viele M&A-Transaktionen gemacht haben und so ein kleineres Unternehmen gekauft haben, was zu einer massiven bilanziellen Überschuldung geführt hat. Wir hingegen haben diese Akquisitionen eben nicht gemacht, sind rein organisch gewachsen und stehen jetzt eben da mit der Bilanz, die, keine Ahnung, 20, 30 Millionen Euro Goodwill and Intangible Assets hat. Hingegen die Wettbewerber stehen da mit Milliarden Goodwill and Intangible Positionen dort mit einem relativ geringen EK und unser EK ist bei 30%. Ich glaube, das ist auch der ganz große, ich mag ja sonst Familienunternehmen nicht so als Wort, aber ich glaube, das ist schon einer der wesentlichsten Merkmale von Familienunternehmen, dass wir sehr, sehr langfristig orientiert sind und dass die finanzielle Solidität immer im Vordergrund unternehmerischen Handelns steht.
Es passt zu meiner nächsten Frage. Sixt wurde ja 1912, wenn ich richtig gerechnet habe, von ihrem Urgroßvater Martin Sixt gegründet und ist damit noch älter als die Wirtschaftswoche. Die wurde 1926 gegründet und feiert jetzt in diesem Jahr ihr 95-jähriges Bestehen.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Was würden Sie sagen, was ist aus Ihrer Sicht das Geheimnis für nachhaltigen Erfolg? Sie haben es ja schon ein bisschen angetönt jetzt.
Ich glaube, das ist sehr viel Fleiß, Leistung. Das traut man sich gar nicht mehr so richtig zu sagen. Aber
ist ein bisschen aus der Mode gekommen, oder?
Ist auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber ich glaube, Fleiß, Leistung und auch Leistungsorientierung ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Demut und Bescheidenheit mit den Geschenken, die man bekommen hat, umzugehen. Und vor allen Dingen nicht von Quartal zu Quartal denken, sondern in eine sehr, sehr langfristige Orientierung und respektvoll mit dem Schicksal der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umzugehen. Am Ende des Tages sind wir, mein Vater sagt zwar immer zynisch, wir sind irgendwie ein Technologieunternehmen mit einer angeschlossenen Ausmietung, aber für mich am Ende des Tages sind wir ein Mitarbeiterunternehmen mit einer angeschlossenen Autovermietung. Und ich glaube, sich für seine Mitarbeiter einzustehen und für deren Wohl und Schicksal zu kämpfen, das ist schon einer der zentralen Antriebsfedern für mich. Und nicht zuletzt deswegen haben wir erst letzte Woche unseren zweiten Corona-Bonus gegeben, wo wir, nachdem wir unsere Guidance ja hochgesetzt haben, wir sind ja mittlerweile beim Jahresprognose von 300 Millionen bis 330 Millionen Euro angekommen. Das ist ungefähr auf dem Niveau des Rekordjahres von 2019. Und die allererste Maßnahme, die wir gemacht haben, ist allen Mitarbeitern insgesamt 1500 Euro als reines Dankeschön, als Bonus on top zu geben, was wieder mal ein zweistelliger Millionenbetrag war. Aber das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns um Mitarbeiter sorgen.
Wenn man nicht von Quartal zu Quartal denken darf, dann sollte man ja eigentlich nie an die Börse. Darf man eigentlich nur an die Börse, wenn man auch gleich Mehrheitsgesellschafter ist? Und sollte man sonst die Börse meiden, weil man dann nie nachhaltig erfolgreich sein kann?
Ich glaube, das kann man retrospektivisch gar nicht richtig beurteilen. Ich glaube, der Gang an die Börse war für meinen Vater unumgänglich, weil sonst hätte er das Kapital nicht gehabt, eben die Skalierung des Unternehmens fortzuführen. Darf ich nicht vergessen, wir sind ja ein Asset-Heavy-Unternehmen, wie man das neudeutsch sagt. Das heißt, der Großteil der Fahrzeuge ziehen wir über die Bilanz. Die Bilanz ist knapp 6 Milliarden Euro. Und dazu braucht man eine ganz gehörige Portion Eigenkapital. Und ohne diese Eigenkapitalspritze, die man über den Zugang, über den Kapitalmarkt bekommen hätte, wäre sicher die Skalierung und vor allen Dingen auch die internationale Expansion nicht in dem Maße vorangeschritten, wie sie eben vorangeschritten ist. Und wir sind dem Kapitalmarkt sehr, sehr dankbar, dass uns über die vielen, vielen Jahrzehnte das Vertrauen geschenkt hat. Und darf man nicht vergessen, selbst in der Corona-Krise konnten wir den Kapitalmarkt nutzen, um eben die Refinanzierung des Konzerns sicherzustellen. Also quasi in der Mitte des Perfect Storms, wenn man so möchte, weil wir als Teil der Reiseindustrie sicherlich nicht zu den Gewinnern dieser Corona-Krise gezählt haben, ist uns eben gelungen, Bonds, Schuldscheine und Konzessionskredite eben unterzubringen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil gegenüber nicht börsennotierten Gesellschaften.
Aber die Volatilität konnten Sie eben rausnehmen, weil Sie Mehrheitsgesellschaften sind und dadurch natürlich mehr Kontrolle haben, oder? Sie sind dann nicht so ein Spielball, oder?
Also wir sind natürlich ein Unikum so und macht er natürlich auch frei. Und ich glaube, Freiheit, wie ich ja schon öfter gesagt habe, ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil im unternehmerischen Handeln. Deswegen stand es für uns auch nie die Frage, jetzt irgendwie mehrheitlich irgendwie von unserer Mehrheitsposition abzurücken und weiterhin bei diesen knapp 60% an den Stammaktien dann bleiben, weil das ist keine Finanzinvestition hier für uns, das ist unser Lebenswerk und das wollen wir auch maßgeblich weiter prägen.
Bei der Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir eines aufgefallen. Von ihrer Mutter, der Außenministerin der Firma, wie man so schön sagt, ist so gut wie nie die Rede. In fast keinem Porträt kommt mal ein Nebensatz vorbei. Warum eigentlich? Ihre Rolle ist doch relativ stark, oder?
Sie haben mich nicht danach gefragt.
Ich meinte, in den Porträts, die ich so gelesen habe zur Vorbereitung, da kommt sie nie vor. Darum frage ich Sie jetzt. Warum glauben Sie, kommt das nie vor? Oder
Meine Mutter ist ganz, ganz entscheidend für den Erfolg dieses Unternehmens gewesen und ist nach wie vor. Sie ist in der Tat für die Schaffung dieser Marke verantwortlich, die uns ja am Ende des Tages eben auch in die Möglichkeit versetzt, eben einen leicht höheren Preispunkt durchzusetzen wie eben der Wettbewerb. Und sie ist daneben natürlich auch für unsere karitativen Leistungen hier zuständig, die sicherlich auch wieder das Thema Nachhaltigkeit, Unternehmertum eben unterstreicht. Und der Erfolg des Unternehmens wäre sicher nicht da, wenn meine Mutter das nicht maßgeblich mitgeprägt hätte.
Ich habe ja gehört, das Personal hätte gehörig Respekt vor ihr. Manche würden sogar vor ihr zittern. Ist da was dran?
Ach, das sind alles so Flurfunkparolen. Ich glaube, was meine Mutter alleine mit der Stiftung auf die Beine gestellt hat, glaube ich, wird mit ganz, ganz viel Respekt hier im Unternehmen gesehen. Und ich glaube, sie ist schon eine Identifikationsfigur für viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier.
Wer war eigentlich strenger zu Ihnen in der Erziehung, der Vater oder die Mutter?
Immer die Mutter.
Immer die Mutter?
Immer die Mutter.
Deutlich härter.
Mein Vater, wie gesagt, mein Vater hält nicht viel von Erziehung. Ich glaube, das ist anders. Mein Vater denkt halt sehr stark immer in Aktion und Konsequenz. Und Verantwortung und Freiheit liegt dann eben sehr stark bei ihm zusammen. Meine Mutter sagen wir mal, ist im Micromanagement der Erziehung deutlich aktiver gewesen.
Herr Sixt, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen großen...
Schade.
Schade? Na gut, wir können noch ein bisschen weitermachen. Nein, wir wollen die Hörer nicht überstrapazieren. Welchen großen privaten Traum möchten Sie unbedingt noch verwirklichen?
Ich bin ja begeisterter Rennradfahrer und was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe, ich würde einmal gerne Alpenüberquerung machen.
Aber das wollten Sie doch letztes Jahr, haben Sie irgendwo angekündigt.
Ja,
hat das nicht geklappt?
Aber dann habe ich hier in dem Büro gelebt. Da habe ich leider nicht die Zeit gefunden. Ich habe 3 kleine Kinder und wenn ich dann meiner Frau noch mit der Idee begegnet wäre, ich müsste jetzt 3, 4, 5 Tage mit dem Rennrad über die Alpen fahren, glaube ich, wäre mein persönliches Wohlbefinden nicht so gut gewesen.
Und wo wollen Sie über die Alpen? Über die alte Gotthardstraße in der Schweiz?
Genau.
Sie drüber?
Die alte
ja, sehr gut.
Das ist so meine Idee. Aber wie auch Corona bei vielen, hat es mir aber auch bei meinem Nahrungsverhalten und Essverhalten natürlich sehr geschadet. Jetzt muss ich schauen, dass ich wieder in Form komme.
Ja, der Gotthard ist hart. Also da hoch, ja. Da müssen Sie schon fit sein. Ja, wir sind gespannt auf die Instagram-Stories von
Ich habe kein Instagram, leider.
Haben Sie nicht? Müssen Sie da noch einführen? Also Ihre Pressesprecher werden Ihnen das sicher einrichten. Dann sehen wir dann Herrn Sixt auf dem Gotthard an der Schweizer Fahne stehen. Ich habe es geschafft, oder?
Es ist kein schöner Anblick, mich im Rennradtrikot zu sehen.
Ja, okay, gut. Also, dann müssen Sie wirklich noch trainieren. Herr Sixt, vielen Dank für das interessante Gespräch und ich hoffe, wir lernen uns bald mal auch in echt kennen.
Ich auch. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Und wer jetzt noch wissen will, warum und wie sich die derzeit explodierenden Energiepreise nicht nur aufs Mietwagengeschäft, sondern auf die ganze Wirtschaft auswirken, sollte sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Wirtschaftswoche besorgen. Werden Strom, Gas und Benzin zum Luxusgut? Fragen unsere Autoren und liefern gleich auch die Antwort. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.